Die linkse Genianer waren zuletzt unser Thema. Nun geht's zu Marx und Engels. Man traut sich da ja kaum was zu sagen, sind doch schon ganze Bibliotheken über die beiden geschrieben worden. Als ich hier vor bald 40 Jahren zu studieren begann, waren noch zuhauf Marxisten an der Uni, vor allem unter den Studenten, die die Weltrevolution vorbereiteten. Mittlerweile scheint Marx ja ein toter Hund, aber so ganz tot ist er nicht. Und warum ist, das möchte ich vielleicht versuchen, hier zu vermitteln. Nun, Karl Marx ist am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Trier bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches, ja, oder vielmehr bis zum Frieden von Lunéville, ein geistliches Fürstentum. Kurfürstentum, also ein kulturelles und politisches und vor allem ein kirchliches Zentrum ersten Ranges, im Zuge der Napoleonischen Kriege ziemlich heruntergekommen. Also die einst stolze Bischofsstadt liegt da nieder. Das ist sicherlich ein für den heranwachsenden, in Trier heranwachsenden Karl Marx ein prägender Eindruck. Also 1818 in Trier geboren, sein Vater ist Rechtsanwalt. Beide Eltern stammen aus Rabbinerfamilien, die Kinder aber werden evangelisch getauft. Trier ist ja inzwischen preußisch. Nun, Marx studiert dann von 1835 bis 1841 in Bonn und in Berlin Jura und Philosophie in Berlin im Kreis um Bruno Bauer. Also um Bruno Bauer, der sich 1834 in Berlin habilitierte, Theologe Bruno Bauer, werden Hegel und Feuerbach vor allem studiert. Marx promoviert dann 1841 in Jena mit einer Schrift über die Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, also über antike materialistische Naturphilosophie. Nun, und 1842 wird ihm allerdings unmissverständlich klar gemacht, dass er vergeblich auf eine akademische Karriere hofft. Warum? Was geschieht 1842? 1842 wird dem Bruno Bauer die Venia Legendi entzogen. Also er darf nicht mehr lesen. Na, lesen darf er schon, aber nicht mehr vorlesen. Nicht mehr Vorlesungen halten, keine Lehrveranstaltungen mehr abhalten. An der Universität. Nun, was macht man mit ohne irgendwelche Aussichten auf eine akademische Karriere? Das ist ungefähr so wie auch die letzten 30 Jahre hierzulande. Naja, man schaut sich irgendwo um. Und eine Möglichkeit ist, man wird Journalist. Und das macht Karl Marx. Er wird Journalist. Er verdingt sich bei verschiedenen Zeitungen, zunächst bei der Rheinischen Zeitung. Ab 1843 gibt er die deutsch-französischen Jahrbücher in Paris heraus. In Paris verkehrt er auch mit einem wichtigen Mitglied der linkshegelianischen Bewegung, Heinrich Heine. Heinrich Heine und Karl Marx sind befreundet, beides Emigranten. 1845 wird Marx ausgewiesen aus Frankreich. Er geht dann nach Brüssel. 1844 hat er zuvor in Paris schon Friedrich Engels getroffen, mit dem ihn dann ab da an eine lebenslange Arbeitsgemeinschaft verbindet. Nicht zu nennen sind hier gemeinsam mit Friedrich Engels verfasst die Werke Die heilige Familie und Die deutsche Ideologie. Und letzteres vor allem eine Kritik an Feuerbach, an Stirner und an Bauer, also an Feuerbach und Bauer auf jeden Fall Linkshegelianer, bei Stirner schwer einzuordnender Denker, der irgendwo zwischen Linkshegelianismus und Nietzsche steht. 1848 das berühmte kommunistische Manifest. Im Auftrag des Londoner Bundes der Kommunisten verfasst von Marx und Engels. Seit 1850 lebt Marx in London, vielfach auf die finanzielle Unterstützung durch Friedrich Engels angewiesen. In London schreibt er seine Kritik der politischen Ökonomie, das spätere Kapital. Der erste Band erscheint 1859 unter dem Titel Kritik der politischen Ökonomie, 1867 dann unter dem Titel Das Kapital und 1883 stirbt Karl Marx in London. Nun, Friedrich Engels, den man ja da immer in einem Atemzug mit Marx nennen muss, wird 1820 in Barmen geboren, stirbt 1895 in London. Wie gesagt, er ist ein Fabrikantensohn und selbst Fabrikant. Er begegnet 1844, also im Unterschied zu Karl Marx, finanziell gut abgesichert, dieser Friedrich Engels. 1844 die entscheidende Begegnung mit Marx in Paris. Gemeinsam mit Marx verfasst er die Heilige Familie 1845, dann 1845-46 die deutsche Ideologie, wie gesagt Kritik an Bruno Bauer und an den Junghegelianern und auch an Max Stirner. 1847-48 das Manifest der Kommunistischen Partei. Nach Marxens Tod veröffentlicht Engels den zweiten und den dritten Band des Kapital. Der zweite Band erscheint 1885, der dritte Band 1894. Und Engels entwirft eine Gesamtschau der Geschichte, eine dialektische Gesamtschau der Geschichte von der kommunistischen Urgesellschaft über die Sklavenhalter und die Klassengesellschaft bis zur klassenlosen Gesellschaft der Zukunft. Und er stellt diese Lehre vom historischen Materialismus dem dialektischen Materialismus gegenüber oder ergänzt ihn durch eine dialektisch-materialistische Naturphilosophie. Also in den 60er und 70er Jahren waren dann die Abkürzungen diese auch im real existierenden Sozialismus üblich waren, gängig mit Histomat und Diamat. Histomat, der historische Materialismus, der uns Gesetzmäßigkeiten der Weltgeschichte erklärt. Ich muss dann immer denken an ein schönes Lied aus der DDR, gesungen von dem unvergesslichen Ernst Busch. Da gibt es die schöne Zeile, Karl Marx hat uns die Welt erklärt. Karl Marx hat uns die Welt erklärt und Lenin die Partei. Und im leninschen Geist hat dann Stalin diese Partei geschweißt. So geht das dann weiter. Ja, also, das mit der Welterklärung war dann eher noch mehr die Sache von Engels, der also die marxischen Ansätze einigermaßen systematisch versuchte auszubauen zu einer Geschichtsphilosophie, historischen Materialismus oder kurz Histomat und einer entsprechenden naturphilosophischen Unterfütterung dieser Naturgeschichte, wobei man sich gerne auf die neue Lehre von Darwin berief, den dialektischen Materialismus, den Diamat. Ja, um Marx zu verstehen, geht man am besten aus von seiner Kritik an Linkshegelianismus, insbesondere von seiner Kritik an Feuerbach. Und hier sind zu nennen seine Thesen über Feuerbach, 1848 geschrieben, Thesen über Feuerbach. Da zieht Marx sozusagen Bilanz. Positiv wertet er, dass Feuerbach die religiöse Selbstentfremdung durchschaut hat. Die Religion wird von Feuerbach auf ihre menschliche, auf ihre weltliche Grundlage zurückgeführt, sozusagen auf den Boden der Realität zurückgeführt. Feuerbach hat erkannt, und das wertet Marx positiv, Feuerbach hat erkannt, dass die Religion eine Form des entfremdeten Wissens ist. Aber, und das ist negativ, das ist zu kritisieren an Feuerbach, Feuerbach hat nicht erklärt, wie es zu diesem entfremdeten Wissen kommen konnte. Dementsprechend heißt es in der vierten These über Feuerbach, ich zitiere, Feuerbach geht vom Faktum der religiösen Selbstentfremdung aus, der Verdoppelung der Welt in eine religiöse und eine weltliche. Seine Arbeit, also Feuerbachs Arbeit, besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Das hat man dann später die anthropologische Wende der Philosophie. Unter anderem und nicht zuletzt durch Feuerbach nennen wird. Aber dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, also eine religiöse Welt, ein Jenseits gegenüber dem weltlichen Diesseits, das ist nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Also aufgrund der Selbstzerrissenheit und des sich selbst Widersprechens der weltlichen Grundlage entsteht dieses Bedürfnis nach einer religiösen Welt, nach einem besseren Jenseits. Diese in sich zerrissene und sich selbst widersprechende weltliche Grundlage muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Das ist genau die Aufgabe, die Marx für sich sieht. Diese Welt, die in sich zerrissen und sich selbst widersprechend ist, diese selbst muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, Feuerbach das im Wesen des Christentums ausgeführt hat, muss nun erstere, also die irdische Familie, selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Und in der sechsten These heißt es, Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Oder besser zu sagen, führt es zurück oder holt es zurück. Das religiöse Wesen in das menschliche Wesen. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Eine ganz wichtige These. Das menschliche Wesen ist in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dementsprechend, oder in der Folgerung heißt es dann in der siebten These, Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt selbst ein gesellschaftliches Produkt ist. Und dass das abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Wenn das nun so ist, dann lässt sich diese religiöse Selbstentfremdung des Menschen nicht dadurch beseitigen, dass man diese Entfremdung theoretisch diagnostiziert und interpretiert, man muss vielmehr die weltliche Grundlage, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, dem sich diese religiöse Selbstentfremdung verdankt, dem diese religiöse Selbstentfremdung entspringt, man muss dieses Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. So heißt es denn in der berühmten 11. Feuerbach-These, die Philosophen, gemeint sind die Linkshegelianer, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ganz klar, ist eine Kritik, die auch Hegel trifft. Aber zunächst einmal die Linkshegelianer, die also die Welt nur interpretiert haben, aber es kommt darauf an, sie zu verändern. Also gegenüber den Linkshegelianern wendet Marx ein, Und es genügt nicht, die religiöse Selbstentfremdung als solche zu diagnostizieren. Man muss auch noch erklären, wie es denn zu dieser entfremdeten Form des Selbstbewusstseins kommt. Aber auch das genügt nicht. Es bedarf vielmehr der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen diese entfremdete Form des Selbstbewusstseins entsteht. Also das Ziel, ja, ist immer ein hehres, das Ziel ist, den Menschen dem Menschen zurückzugeben. Und dieses Ziel ist nur praktisch durch die revolutionäre Tat einzulösen. Die Religionskritik wird zur Gesellschaftskritik und die Gesellschaftskritik liefert die Theorie für die revolutionäre Praxis. In dem 1844 erschienenen Artikel zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, ja, erschienen 1844 in den deutsch-französischen Jahrbüchern, in dieser Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schreibt Marx: Der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Und dann übrigens ganz ähnliche Wendungen bei Kierkegaard dann finden. Die Religion ist das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen. Staat, Sozietät. Merkt hier noch, das ist ein Hegel-Schüler, dieser Marx. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen. Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion. Ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie, der Staat, die Sozietät, eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, dieser verkehrten Welt. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Verwirklichkeit besitzt. Also das, die Verkümmerung, Verkleinerung, die der Mensch aufgrund von Staat und Sozietät erfährt, wird allerdings nur in fantastischer und ins Jenseits produzierter Weise geheilt durch die Religion. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil, und man kann hinzufügen, solange das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Daraus folgt die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, das ist die Leistung der linkshegelianischen Religionskritik, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, gilt es, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Also wir sehen hier, wie sehr Marx vor der Folie der linkshegelianischen Religionskritik argumentiert. Aber zugleich setzt er sich schon von dieser Religionskritik, von dieser bloßen, bei Bruno Bauer, reinen Kritik ab. In der deutschen Ideologie 1845-46 geschrieben, wird erst 1932 veröffentlicht, diese Ausgabe der Frühschriften. In der deutschen Ideologie grenzt Hegel sich in Marx sich in einem von Hegel und seiner Schule, von den Alt- wie von den Junghegelianern, ab. Zitat: Die deutsche Kritik hat bis auf ihre neuesten Effort, also bis auf ihre neuesten Anstrengungen, den Boden der Philosophie nicht verlassen. Weit davon entfernt, ihre allgemein philosophischen Voraussetzungen zu untersuchen, sind ihre sämtlichen Fragen sogar auf dem Boden eines bestimmten philosophischen Systems, des Hegelschen, gewachsen. Die gesamte deutsche philosophische Kritik von Strauss bis Stirner beschränkt sich auf Kritik der religiösen Vorstellungen. Also einer Religion oder religiöser Vorstellungen, die mit dem Anspruche auftraten, die absolute Erlöserin der Welt von allen Übel zu sein. Die Religion wurde fortwährend als letzte Ursache aller diesen Philosophen widerwärtigen Verhältnisse, als Erzfeind angesehen und behandelt. Und so hatten die Althegelianer, schreibt Marx, so hatten die Althegelianer alles begriffen, sobald es auf eine hegelsche logische Kategorie zurückgeführt war. Die Junghegelianer kritisierten alles, indem sie ihm religiöse Vorstellungen unterschoben oder es für theologisch erklärten. Die Junghegelianer stimmten mit den Althegelianern überein in dem Glauben an die Herrschaft der Religion, der Begriffe des Allgemeinen in der bestehenden Welt. Und wobei nun allerdings für die Junghegelianer die Herrschaft der Religion ein entfremdetes Bewusstsein oder Ausdruck eines entfremdeten Selbstbewusstseins ist. Aber auch für die Junghegelianer sind die Verhältnisse der Menschen nur Produkte ihres Bewusstseins. Und so stellen die Junghegelianer konsequenterweise, ich zitiere weiter aus der deutschen Ideologie, so stellen die Junghegelianer konsequenterweise das moralische Postulat an sie, an die Menschen, ihr gegenwärtiges Bewusstsein mit dem menschlichen, kritischen oder egoistischen Bewusstsein zu vertauschen und dadurch ihre Schranken zu beseitigen. Also offenbar erzählt hier Marx implizit auch Stirner zu den Junghegelianern. Die Junghegelianer fordern von den Menschen ihr gegenwärtiges Bewusstsein, ihr entfremdetes, religiöses Bewusstsein mit dem menschlichen, kritischen oder egoistischen Bewusstsein zu vertauschen und dadurch ihre Schranken zu beseitigen. Diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren. Das heißt, es vermittels einer anderen Interpretation anzuerkennen. Deutliche Anspielung an die 11. Feuerbach-These. Wie gesagt, die Philosophen, von denen Marx dort spricht, der 11. Feuerbach-These, die Philosophen, die die Welt nur verschieden interpretiert haben, das sind in erster Linie die Junghegelianer gemeint. Sie also haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und Marxens Kritik an den Junghegelianern besteht also im Wesentlichen darin, dass diese irrtümlich glauben, die Kritik des Bestehenden bedeute schon oder impliziere schon die Veränderung des Bestehenden. Es genügt nicht, das Bewusstsein der Menschen zu verändern und sie aufzuklären durch reine Kritik darüber, dass sie ein entfremdetes Bewusstsein haben. Es gilt vielmehr, die Verhältnisse zu verändern, die diese Entfremdung, diese Selbstentfremdung des Bewusstseins bewirken. Gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese Selbstentfremdung verursachen, wurzeln nun nach Marx in den Produktionsverhältnissen. Wie es im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie heißt, die Weise der Produktion, sagt Marx, ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, dass sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie, die Weise der Produktion, ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben. Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion, somit, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion. Pardon, das war noch nicht aus der Kritik der politischen Ökonomie, sondern das war noch aus der deutschen Ideologie, dieses Zitat. Was die Individuen sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion. Und im Vorwort zum ersten Band des Kapitals in der Erstauflage unter dem Titel Zur Kritik der politischen Ökonomie 1859, heißt es dann, in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt. Und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Kernthese der Marx, das ist nicht das wiederum eine Abhebung von den Junghegelianern, das ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein bestimmt, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Nun, damit stellt sich die Frage, wie lässt sich denn nun aus dem gesellschaftlichen Sein die weltverändernde Tat ableiten? Wie lässt sich das Praktischwerden der Philosophie die gesellschaftliche Veränderung und Veränderung der Produktionsverhältnisse in Gang setzen? Kritik alleine ist nicht das Mittel. Es genügt nicht, das Bewusstsein zu verändern. Aber wie können wir das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse und in eins damit die Produktionsverhältnisse verändern. Was ist der Hebel der Veränderung? Nun ja, da könnte man zunächst einmal sagen, und Marx formuliert das in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, dahingehend, dass er sagt, die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Gut, das klingt aber auch noch reichlich idealistisch. Sowas könnte ein Junghegelianer auch noch schreiben. Marxistisch wird die Überlegung dem Marx eine Seite weiter feststellt, die Theorie wird in einem Volke immer nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Es genügt also nicht, dass Einzelne oder Minderheiten Pläne zur Welt- oder Menschheitsbeglückung entwerfen. Nach Marx. Das heißt, die Legitimität der Revolution, der revolutionären Tat, ergibt sich nicht schlicht aus einer revolutionären theoretischen Konzeption oder einem Vorstellungs- oder Traumgebilde von irgendwelchen paradiesischen künftigen gesellschaftlichen Zuständen. Die Legitimität der Revolution, der revolutionären Tat erwächst aus einer gesellschaftlichen Bewegung, aus einer Bewegung, die entsteht aus dem Widerspruch zwischen den Bestehenden und den, es ist immer im Grunde ein Selbstwiderspruch, innerhalb der bestehenden Verhältnisse. Wobei sich nun aber, ja, wie kommt dieser Selbstwiderspruch der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zur Sprache? Und wie ist dieser Selbstwiderspruch nun selbst zu bewerten? Und hier bedarf es auch nach Marx eines moralischen Standards, einer ethischen Richtschnur. Wobei Marx nun wiederum ausgeht von der linkshegelianischen Kritik der Religion. Die Kritik der Religion, sagt er, endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also, und jetzt zieht er aus dieser Feuerbachschen These seinen kategorischen Imperativ. Die Kritik, ich zitiere noch einmal, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Also Marx stellt sich hier ausdrücklich in die Tradition Kantens und formuliert dessen kategorischen Imperativ um in einen kategorischen Imperativ, der uns dazu auffordert, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Entsprechend macht sich dann Marx auf die Suche, wo denn nun, ja, auf die Suche nach den Menschen, die innerhalb der jetzt und zu seiner Zeit bestehenden Gesellschaft geknechtet, erniedrigt, verlassene und verächtliche Wesen sind, und er entdeckt diese Wesen im Proletariat. Dementsprechend teilt er die Gesellschaft in zwei Klassen. Die Klasse der Missbrauchenden und in die Klasse der Missbrauchten. Und aus seinen Voraussetzungen folgt dann, wenn die Missbrauchten, also das Proletariat, seine Rechte einfordert, dann fordert es im Grunde nur die Rechte aller Menschen ein. Zitat: Nur im Namen der allgemeinen Rechte der Gesellschaft kann eine besondere Klasse sich die allgemeine Herrschaft vindizieren. Nur im Namen der allgemeinen Rechte der Gesellschaft kann eine besondere Klasse sich die allgemeine Herrschaft vindizieren. Nur dann also kann eine Klasse, bei Marx das Proletariat, die Rolle des revolutionären Subjekts übernehmen, das im Namen der allgemeinen Rechte der Gesellschaft, ja der Menschheit, agiert. Zitat, wir sind immer noch in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Zur Erstürmung dieser emanzipatorischen Stellung und damit zur politischen Ausbeutung aller Sphären der Gesellschaft im Interesse der eigenen Sphäre reichen revolutionäre Energie und geistiges Selbstgefühl allein nicht aus. Damit die Revolution eines Volkes und die Emanzipation einer besonderen Klasse der bürgerlichen Gesellschaft zusammenfallen, damit ein Stand für den Stand der ganzen Gesellschaft gelte, dazu müssen umgekehrt alle Mängel der Gesellschaft in einer anderen Klasse konzentriert. Dazu muss ein bestimmter Stand, der Stand des allgemeinen Anstoßes, die Inkorporation der allgemeinen Schranke sein. Dazu muss eine besondere soziale Sphäre für das notorische Verbrechen der ganzen Sozietät gelten, sodass die Befreiung von dieser Sphäre als die allgemeine Selbstbefreiung erscheint. Damit ist ein Stand par excellence der Stand der Befreiung. Dazu muss umgekehrt ein anderer Stand, der offenbare Stand der Unterjochung sein. Im Sinne dieses Dualismus, nicht, identifiziert dann Kant, dann Marx. Nein, bin ich heute völlig verblödet. Also Marx, nicht, identifiziert dann eben bekanntlich diese beiden Klassen, nicht, den Stand der Befreiung und den Stand, nicht, der Unterjochung, nicht, mit dem Proletariat beziehungsweise mit der kapitalistischen Bourgeoisie. Das Proletariat, nicht, agiert im Namen des Menschen, ja der gesamten Menschheit. Es befreit sich und befreit dadurch den Menschen. Und am Ende seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schreibt nun Marx, wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen Waffen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Also eine Waffenbrüderschaft, ne, zwischen Philosophie und Proletariat wird da beschworen. Gott, oh Gott. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zum Menschen vollziehen. Also man sieht, er setzt da immer noch seine Hoffnung in die deutsche Revolution. Ja, ist ja geschrieben 1844, ne, zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Und er resümiert, die einzig praktisch mögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung auf dem Standpunkt der Theorie, die den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt. In Deutschland ist die Emanzipation von dem Mittelalter nur möglich als die Emanzipation zugleich von den teilweisen Überwindungen des Mittelalters. In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen. Das gründliche Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Nun, ist es ja leider das Schicksal der marxischen Theorie geworden, dass sie zur Legitimation einer Parteidiktatur in einem zurückgebliebenen Großstaat missbraucht wurde. Nun hat aber diese marxische Lehre auf viele Intellektuelle eine durchaus verständliche Wirkung ausgeübt, und zwar vor allem über die Kategorie der Entfremdung. Entfremdung, die also bei Marx und im Marxismus kollektiv durch die revolutionäre Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Produktionsverhältnisse erreicht werden soll. Entfremdung, man könnte auch mit Freud sagen, ein Unbehagen in der Kultur. Und ein Unbehagen in der Kultur, das viele Intellektuelle ab dem 19. Jahrhundert und dann verstärkt im 20. Jahrhundert ergriffen hat. Und andere Heilmittel gegen diese Entfremdungserfahrung haben Kierkegaard und Schopenhauer. Im Anschluss an Schopenhauer dann Nietzsche empfohlen. Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche, die aber im Unterschied zu Marx, und darum galten sie den Marxisten dann auch immer als ganz und gar verdächtige Philosophen, die also im Unterschied zu Marx und dem Marxismus die Entfremdung nicht kollektiv, sondern individuell zu heilen versuchten. Sei es bei Kierkegaard religiös oder bei Schopenhauer ethisch oder bei Nietzsche ästhetisch. Aber bevor wir uns diesen individuellen Therapievorschlägen, die im 19. Jahrhundert formuliert wurden, diesen individuellen Vorschlägen zur Therapie der Entfremdung, des Unbehagens in der Kultur zuwenden, doch noch zu Marx und Engels und ihrem kommunistischen Manifest aus dem Jahr 1848. Das kommunistische Manifest oder Manifest der Kommunistischen Partei das zu lesen vielleicht heute nötiger tut denn je, weil es eine sehr treffende Diagnose allerdings unter, wie ich denke, nicht ganz zureichenden philosophischen Voraussetzungen erstellt. Den Entfremdungsprozess, den Marx diagnostiziert, er diagnostiziert ihn als einen gesellschaftlichen, ja, als einen in den Produktionsverhältnissen wurzelnden Prozess zunehmender Entfremdung. Das ist alles ganz richtig, aber es ist, wie ich denke, doch philosophisch etwas Wichtiges bei Marx übersehen worden, dieser Prozess wurzelt meines Erachtens in dem, was man zusammenfassend den neuzeitlichen Nominalismus nennen kann, also was man philosophisch auf diesen Begriff Nominalismus bringen kann. Insoweit das, was Marx, und zwar sehr nachdrücklich in diesem Manifest der Kommunistischen Partei beschreibt, das Resultat eines Begriffs und damit auch Weltverständnisses ist, dem alles zum Gegenstand wird. Wenn die Begriffe, das sage ich mal, wenn der Begriff nichts anderes ist als jeweils nur ein Name für einen Gegenstand oder, wie die konsequentesten Vertreter des Nominalismus heute sagen, wenn Begriffe nichts anderes sind als Namen für raumzeitliche Entitäten, ja, also für Gegenstände, und in dieser Weise alles Gegenstand ist, dann ist alles gleichgültig. Dann wird tatsächlich alles zum Gegenstand. Was ist der Gegenstand? Das, ja, das, was wir anschauen, angreifen, im besten Falle manipulieren, auseinandernehmen, zusammensetzen, konstruieren, dekonstruieren können, Das Blöde an der Geschichte ist, dass ihn dann in gleicher Weise sozusagen im Gegenzug auch wir selbst in konsequenter Weiterführung dieser Konstruktion und Dekonstruktion auch wir selbst zu Gegenständen werden. Und genau diesen Prozess, nicht, der Vergegenständlichung und damit Vergleichgültigung von allem, genau diesen Prozess beschreibt Marx ganz hervorragend. Es liest sich zunächst wie ein Hohelied auf die Bourgeoisie. Wenn Marx im Kommunistischen Manifest schreibt, die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, statt Bourgeoisie setzen, der Nominalismus, wo er zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres heiligen Scheines entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen. Sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Also wenn heutzutage über Globalisierung so viel geredet wird, der wichtigste Globalisierungstheoretiker nach wie vor ist Karl Marx. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird. Durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten, lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle auf die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten fremden Hass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich einzuführen, das heißt Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen. Sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und zu einem bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Wie sie das Land von der Stadt hat sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den Zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den Orient vom Okzident abhängig gemacht. Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie, also Zolllinie. Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummern? Soweit ein Hohelied auf die Bourgeoisie, dieses kommunistische Manifest. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die Analyse, die Marx gibt, ist ja zutreffend. Fragwürdig das Heilmittel, das er für die Veränderung des Ist-Zustandes anbietet. Nicht so sehr, Kierkegaard und Schopenhauer und auch Nietzsche so sehr diese von einem ähnlichen Problemstand ausgehen wie Marx, erscheint es mir doch nicht angebracht, jetzt einfach nahtlos von Marx zu Kierkegaard überzugehen. Sozusagen das religiöse Gegenprogramm. Der existenzialistische Sprung über die links-hegelianische Religionskritik hinweg, zurück in die Religion. Was habe ich ihn genannt von Engels? Ja, der Engels hat eine ganze Menge geschrieben, nicht? Was habe ich? Ach so, die Heilige Familie, deutsche Ideologie und das Manifest der Kommunistischen Partei. Das sind alles Gemeinschaftsarbeiten.
Aber Engels bis jetzt?
Da habe ich nichts. Ja, da gibt's eine ganze Menge, aber. Wie?
Machen wir
nicht, nein. Der hat so was Schulmeisterliches, nicht? Im Vergleich zu Marx. Ich meine, der Marx schulmeistert genug, ne? Aber bei Engels wird es dann. Ja, gibt es irgendwelche Wünsche, Fragen, Hinweise von Ihrer Seite? Brave Gelehrte. Kirchenleute, Juristen.
Ja, wer ist das zum Beispiel?
Von Stahl, Gabler.
Also eher nicht so bekannt.
Die sind nicht so bekannt. Heutzutage nicht mehr so bekannt. Ich meine, es waren auch viele aufrechte 48er-Demokraten, ne? Die Hegelianer, und Rechtshegelianer, wenn man so will, waren. Und da gibt es auch eine nicht unbedeutende sozusagen Hegelschule, die sich dann im Gefolge der 48er der gescheiterten 48er Revolution dann in den USA gebildet hat. Und viele 48er sind ja in die USA emigriert. Man hat sogar ausgerechnet, ohne die deutschen Emigranten hätten die Republikaner nie die Wahl gewonnen. Und 1861. Naja, ja, Rosenkranz ist wahrscheinlich der bedeutendste, nicht, unter den. Ja, unter den Schülern Hegels. Also wenn man so will, unter den Rechtshegelianern oder Althegelianern. Dann also zum nächste Stunde mit frischen Kräften, falls inzwischen nicht schon die Weltrevolution ausgebrochen ist. Mit frischen Kräften zu Kierkegaard. Gut.